Dieser Podcast wird unterstützt von Braunion Österreich AG.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Franziska Zödel. Und sommerbedingt schauen wir uns heute in einer Folge an, wie man nicht nur besser leben, sondern auch ein bisschen besser schwimmen kann. Und daher ist heute bei uns zu Gast der Schwimmlehrer Christoph Dozi. Er ist Geschäftsführer von Flow Sports, wo man schwimmen lernen kann. Er ist Sportwissenschaftler und er ist staatlich geprüfter Schwimm- und Triathlon-Trainer. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Es ist ja Schwimmen eine extrem wichtige Technik, die jetzt wenige Menschen sehr gut beherrschen und viel zu viele gar nicht. Aber was macht denn einen guten Schwimmer, eine gute Schwimmerin aus? Was muss man da können?
Also ein guter Schwimmer kann auf jeden Fall Kraul schwimmen. Das können in Österreich leider noch nicht so viele Kinder und auch Erwachsene. Deshalb gehen die meisten bei uns noch baden. Und das heißt bei uns, dass man, wenn man in öffentliche Bäder reinschaut, sehr viele Personen sieht, die einfach mit Kopf über sich über dem Wasser halten.
Ich fühle mich ertappt.
Ich mich Gott sei Dank nicht.
Okay, lass mich hier hängen. Was ich mich dann immer frage ist, hat das irgendeinen gesundheitlichen Effekt, was die meisten Menschen beim Baden oder Planschen machen?
Nicht wirklich. Ja, also es ist einfach so, dass das Herz-Kreislauf-System nicht sehr gefordert wird über diese Brusttechnik oder Badetechnik. Es ist besser wie nichts, ja, aber es ist ähnlich wie wenn man spazieren geht. Ja, auch das hat einen gewissen Effekt, aber man darf sich einfach da nicht zu viel erwarten.
Also schadet es zumindest auch nicht, weil ich denke mir teilweise, wenn da Leute das Knack ganze Zeit so raufhalten, das schaut nicht mehr gesund aus irgendwann.
Vollkommen richtig. Also ein Orthopäde würde diese Technik sicherlich nicht empfehlen. Sowohl für die Halswirbelsäule wie auch über den Brustbeinschlag, für das Kniegelenk sind das Bewegungen, die nicht gesundheitsförderlich sind. Deshalb sollte man es auch nicht zu lange machen. Die wenigsten machen das auch wirklich lange. Und es führt einfach an der Kraultechnik kein Weg vorbei. Und die gehört aber gelernt.
Und jetzt haben wir eingangs gefragt, was macht einen guten Schwimmer, eine gute Schwimmerin aus? Wie weit sollte man denn kraulen können, damit man wirklich sagen kann, ich kann's?
Also wenn eine Person ohne Unterbrechung 200, 300 Meter Kraul schwimmen kann oder sich mit der Kraultechnik wirklich über Wasser halten kann, dann kann man sagen, die Person kann's. Die meisten spüren das nach circa 20, 25 Meter, dass sie nicht kraulen können, nämlich über das Feedback, dass ihnen die Luft ausgeht. Und das ist immer so ein Feedback, was man dann bekommt von seinem Körper, dass man an der Kraultechnik auf jeden Fall noch feilen muss.
Wenn sich jetzt Menschen fragen, schaffe ich das? Es ist ja praktisch jedes Bad in Österreich hat 25 Meter Bahnen.
Ja, also das kann man gerne testen.
Dann, also wer 10 Längen schafft,
genau, bravo. Genau, der hat da mal wirklich eine gute Grundlage. Die anderen sollten es auf jeden Fall lernen.
Viel Glück auch an dieser Stelle an alle, die probieren, 10 Längen zu kraulen in einem beliebigen österreichischen Bad, oder? Da muss man sich ja mal an den Pensionistinnen irgendwie vorbei bewegen, ohne dass man beschimpft wird.
Ja, das ist leider Gottes bei uns der Alltag. Ja, man ist nicht sehr willkommen, wenn man schwimmen gehen will in einem öffentlichen Bad. Und das hat einfach einen geschichtlichen Hintergrund. Bei uns geht man klassisch baden. Ja, wir haben eine sogenannte Badekultur und keine Schwimmkultur. Und die Badekultur lebt leider immer noch. Die Schwimmkultur versucht zwar ein bisschen da entgegenzuwirken und sich ein bisschen durchzuboxen, aber man ist nicht sehr willkommen, wenn man in einem öffentlichen Bad wirklich Kraul schwimmen will oder ja, einfach für seine Fitness etwas machen will. Das ist mal eher ein Störfaktor.
Ja, wenn Sie sagen, das hat historische Hintergründe, warum hat sich denn das? Also es gibt ja wirklich genug Länder, man muss nur 150 Kilometer in den Osten schauen und ist in Ungarn, wo die Menschen wie selbstverständlich wirklich schöne Achter schwimmen auf ihren Bahnen. Warum ist das in Österreich irgendwie so hängen geblieben?
Ja, das hat sehr viel auch mit unserem Lehrplan zu tun. Das fängt damit an, dass unsere Kinder erst verpflichtend in der dritten Volksschule wirklich Schwimmen erlernen. Es hat sich irgendwie noch nicht ja, in den Köpfen auch der handelnden Personen, dass einfach Schwimmen oder das richtige Kraulschwimmen wichtig wäre. Es hat noch keine, ja, es hat einfach noch wirklich keine Bedeutung. Man merkt oder man erkennt auch noch nicht wirklich den großen gesundheitlichen Nutzen und Faktor vom Schwimmen, weil das ist eigentlich wirklich eine Bewegungs Art, die man ja, als Kind, als 2-, 3-, 4-jähriges Kind erlernen kann und bis ins hohe Alter eigentlich betreiben könnte. Und ja, das ist einfach der Hauptgrund, ja, dass einfach die handelnden Personen diesen wirklich großen gesundheitlichen Faktor dieser Bewegungsform, dieser Sportart noch nicht erkannt haben. Und ja, wie man merkt, bei uns in Österreich vor allem dauert immer alles sehr, sehr lange, bis sich etwas verändert. Ja, man sieht eine gewisse Veränderung schon. Allein über die Trendsportart Triathlon kommen immer mehr Leute zum Schwimmen oder auch als sogenannter Triathlet merkt man, okay, mit der Brusttechnik kommt man nicht schnell voran und deshalb muss man kraulen lernen. Es ist hier etwas in Bewegung, aber noch viel zu träge und es gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall was verändert.
Also gerade im Sommer ist es ja immer wieder Thema. Schwimmen ist ja nicht nur gesund, sondern Schwimmen kann auch gefährlich sein. Jetzt ist es ja so, dass man immer wieder hört, es können immer mehr Kinder nicht mehr schwimmen. Stimmt das eigentlich?
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das liegt eben vor allem auch an unserem Lehrplan, ja, weil die Kinder einfach viel zu spät Schwimmen erlernen. Also die Empfehlung ist, spätestens im 4. Lebensjahr sollte ein Kind schwimmen können. Und da ist eben die Definition, was ist Schwimmen? Es ist einmal so, dass der Bereich Sicherheit gegeben sein sollte. Da geht es jetzt noch nicht wirklich um korrekte Schwimmlagen, sondern das Kind sollte sich im Wasser wohlfühlen. Und ein Test ist eben so, dass ein Kind ins Wasser springen kann und von selbst in Rücken- und in Bauchlage wieder zum Beckenrand zurückkommen sollte, ohne in Panik zu geraten. Dann ist es einmal so eine gewisse Sicherheit gegeben. Wir sehen sehr oft auch, dass eben die wenigsten Kinder eben auch im Alltag mit dem Wasser in Berührung kommen. Das sogenannte Baden und Duschen. Da gibt es ein paar Kinder, ja, die machen das wirklich, wirklich regelmäßig. Ja, ein paar haben so von Anfang an Berührungsangst mit dem Wasser. Und das ist eben sehr schade, weil das Wasser eigentlich für Kinder etwas Hochattraktives ist. Man muss es nur richtig aufbereiten auch für das Kind. Also es reicht einfach nicht mehr aus, einfach dem Kind zu sagen, willst du Kraulschwimmen lernen? Das ist einfach ein Begriff, mit dem das Kind nichts anfangen kann. Ein Kind will vor allem, wenn es um Erlernen geht, auch Spaß haben. Und da benötigt es einfach das richtige Konzept. Und man kann das Wasser so spannend aufbereiten für Kinder. Und jeder, der schon mal ins Wasser eingetaucht ist, weiß, wie schön das eben auch ist. Und da gehört eben angesetzt. Ja. Man muss ähnlich, ich sage auch immer ähnlich wie beim Skifahren, vor 30, 40 Jahren hätte man sich wahrscheinlich nie denken können, dass es einmal Funparks gibt, abseits der Skipisten. Und ähnlich ist es im Wasser. Man muss das Wasser auch wieder neu denken. Es muss auch up-to-date sein für Kinder. Und da muss man nur wirklich den richtigen Ansatz haben und die richtige Methodik auch, dem Kind auch eine gewisse Freiheit lassen. Und dann finden eigentlich die meisten Kinder das Wasser an sich wirklich hochattraktiv und das ist es ja auch.
Ich glaube, da ist auch wirklich Babyschwimmen früh, eben wo es noch nicht um Schwimmen geht, sondern einfach um das Wasser mal kennenzulernen. Dann ist da, glaube ich, auch sehr lohnenswert, so wie ich es bei meinen Neffen und Nichten mitbekommen habe.
Genau, aber dann heißt es nicht aufhören.
Genau,
das ist eben oft das Problem, dass für viele Babyschwimmern klar ist, ja, die alle gehen mit ihrem Kind, machen Babyschwimmen, aber dann hören die meisten auf. Und dann ist es einfach wirklich so, dass wir auch jetzt schon hören, dass viele Kinder, die einfach in der Volksschule sind, in der dritten, vierten Volksschule nicht schwimmen können. Und das ist einfach eine Sache, da kann ich nur allen Eltern einfach sagen, bitte auf jeden Fall ab dem 4. Lebensjahr macht euch Gedanken. Nicht nur wegen dem Bereich Sicherheit, sondern weil es auch wirklich allen Kindern Spaß macht.
Und dann gibt es ja auch immer mehr Erwachsene, logischerweise, wenn immer mehr Kinder nicht schwimmen können, aus denen werden Erwachsene, die nicht schwimmen können. Kann man im Erwachsenenalter schwimmen auch wirklich noch so lernen, dass man dann ein super Krauler wird am Ende?
Also mein ältester Kunde war 72. Man kann wirklich in jedem Alter schwimmen lernen.
Mein Kollege Fritz Neumann vom Sport hat jetzt auch eine dreiteilige Serie gemacht darüber, wie er richtig schwimmen gelernt hat. Auch nicht mehr mit 30. Können wir dann auch verlinken unter der Folge.
Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie es eh schon so ein bisschen gesagt. Bei uns liegt der Fokus sehr stark am Brustschwimmen. Woran liegt das? Und hat Brustschwimmen irgendeinen Nutzen oder ist es eher so für all jene armen Leute, die halt nicht kraulen können?
Also es fängt einmal bei der Definition an, dass wir sagen, wir gehen Brustschwimmen. Ich jetzt würde sagen, das, was wir einfach hier sehen in den Bädern, ist eben Baden und hat mit dem richtigen Brustschwimmen nichts zu tun. Ja, und leider Gottes ist es einfach so, dass wenn man die Brusttechnik erlernen will, die Brusttechnik, die richtige Brusttechnik sehr komplex ist. Und deshalb sollte man das auf gar keinen Fall auch im Kindesalter als erste Schwimmlage erlernen. Es ist auch so, dass wirklich das Kraulschwimmen die ökonomischste Schwimmlage ist, mit der man sich einfach am ökonomischsten und schnellsten fortbewegen kann. Wie Sie richtig sagen, wenn man in Länder schaut wie Amerika oder Australien, ist klar, dass die Kinder sofort das Kraulschwimmen lernen. Kommt sehr viel aus der Wasserrettung, da ist sehr viel bedingt, einfach weil man hier auf einen Ozean vorfindet, dass die Kinder sehr schnell einfach das Kraulschwimmen auch erlernen sollen. Und ja, da ist bei uns leider Gottes noch ein großer Handlungsbedarf.
Meine Schwägerin ist Schwimmtrainerin. Ich habe auch mal versucht, das richtige Brustschwimmen zu erlernen und ich bin ehrlicherweise ziemlich dran gescheitert. Also ich habe schon gemerkt, okay, ich mache jetzt was anders als früher, wenn ich Brustbaden war, aber man kommt halt dann irgendwie nicht mehr so richtig weiter, wenn man das nur halb kann. Würden Sie überhaupt unter irgendeinem Umstand jemandem empfehlen, richtig Brustschwimmen zu lernen, wenn er jetzt nicht Lagenschwimmer werden will bei Wettbewerben?
Nein.
Danke.
Okay, ich sehe schon, am Kraulen führt kein Weg vorbei. Jetzt ist es bei mir eher so, ich fühle mich wie so ein ertrinkender Hund, wenn ich das probiere, so wie viele andere Menschen, glaube ich, auch. Gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die man relativ unkompliziert verändern könnte, dass es ein bisschen ökonomischer wird? Also was machen wir alle falsch beim Kraulen?
Sehr vieles hat mit der Atmung zu tun. Also das richtige Atmen, das richtige Ein- und Ausatmen gehört einfach gekoppelt mit der richtigen Arm- und Beinbewegung. Und das ist es eben auch schon, nämlich die Komplexität auch des Kraulschwimmens. Das kann man nur Schritt für Schritt oder sollte man nur Schritt für Schritt erlernen. Und es wäre sehr unseriös, dass ich jetzt sage, das eine sollte man ausprobieren und dann kann man es. Es sind sehr viele Kleinigkeiten, die ineinander greifen müssen. Und deshalb sollte man wirklich diese Technik, diese Kraultechnik auch ja, von einem geschulten Personal auch beigebracht bekommen und nicht in Eigenregie sich etwas aneignen. Aber es ist vor allem wirklich die Atmung. Wenn man auch von außen schaut, sieht man, derjenige, der sehr ruhig atmen kann, hat auch wirklich viel auch mit Yoga zu tun, nämlich auch die Entspannung kommt auch hier über das Atmen. Also wenn man von außen einfach sich die Leute beim Kraulen ansieht, sieht man sehr viel eben an der Atmung. Je ruhiger die Atmung ist, desto besser ist auch die Gesamttechnik. Und da sollte man auf jeden Fall einmal ansetzen. Die meisten Leute sagen, wenn sie eben nicht wirklich richtig kraulen können, ich komme so schnell außer Atem. Das ist eben genauso dieses Indiz, ja, da gehört angesetzt. Aber es ist eben vor allem eben auch die nicht das harmonische Zusammenspiel von Atmung, Armbewegung und Beinbewegung, ja, warum man einfach auch so schnell außer Atem dann ist. Ja, man atmet zusätzlich auch gegen einen Wasserwiderstand. Das heißt, viele Leute atmen auch viel zu viel Luft aus, reflexartig. Man muss ein bisschen ein gewisses Luftvolumen auch noch in seinem Körper lassen. Man hat dann einfach auch beim Kraulschwimmen nur ein kurzes Zeitfenster, um korrekt einzuatmen. Diejenigen, die es jetzt einmal ausprobieren wollen und einmal in Eigenregie einmal kraulen gehen wollen, können auch mal selbst beobachten, ob sie das Gefühl haben, dass die Atmung wirklich in der Lunge ankommt oder ob es nur so ein oberflächliches Hecheln ist. Daran erkennt man dann eben auch die Entspanntheit. Ja, je tiefer und je einfacher man einatmen kann, umso besser. Also es sind sehr viele Kleinigkeiten, aber ich würde immer sagen, als Kontrolle dient einem immer auch die Atmung. Je ruhiger und besser diese funktioniert in der Technik, umso weiter wird man auch kommen.
Wenn ich jetzt ein klassischer Brustschwimmer, Brustbader bin und jetzt eben überzeugt bin und sage, okay, ich will jetzt kraulen lernen, wie aufwendig ist das? Wie viel Zeit muss ich da circa einrechnen?
Also im Schnitt muss man damit rechnen, dass man, wenn man zum Beispiel auch das Ganze in einer Kleingruppe erlernen will, 7-8 Stunden benötigt. Es sind einfach nur wirkliche Kleinigkeiten, die man wissen muss. Dann ist es doch nicht wiederum so komplex. Aber ich würde mal sagen, so in 7-8 Stunden hat man eine Grundtechnik sich beigebracht, mit der man dann auch wirklich richtig schwimmen gehen kann.
Darf es spritzen?
Beim Beinschlag nicht. Ja, das ist eben so eine Sache, der Beinschlag sollte wirklich knapp unter der Wasseroberfläche passieren. Da ist ein sogenanntes Spritzen eher kontraproduktiv und bringt einen nicht wirklich weiter.
Das ist das, womit ich mir immer noch schwer tue irgendwie, das ist ganz seltsam. Was ist denn mit Rückenschwimmen?
Laut deinem Kalender hat der Sommer mit 21. Juni begonnen. Aber seit wann hältst du Termine ein? Dein Sommer beginnt mit einem... Denn du weißt, gute Zeiten beginnen nicht dann, wenn sie beginnen müssen, sondern mit einem... Wieselburger. Einfach gut. Seit 1770. Jetzt neu in der 0,33 Liter Mehrwegflasche.
Das fühlt sich ja auch recht ergonomisch an, abgesehen davon, dass man nicht sieht, wo man hinschwimmt. Aber das tut mir, wenn man es richtig kraut, auch nicht so recht.
Also ich empfehle das Rückenschwimmen, vor allem das richtige Rückenschwimmen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich einem Kunden, den ich jetzt betreuen würde, empfehlen würde, bitte erlernen wir gleich beide Techniken gleichzeitig. Es gibt hier sehr viele Parallelen bei der Rückentechnik zur Kraultechnik. Es ist ein irrsinnig guter Ausgleich. Wir machen eh im alltagsbedingt sehr viele vorne. Ja, das heißt, man muss auch wirklich die sogenannten Gegenspieler trainieren, auch muskulär. Und da ist das Rückenschwimmen wirklich perfekt. Es ist, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich nur die Orientierung, die ein bisschen schwerfällt am Anfang. Aber sonst als Schwimmtechnik ist das für mich eigentlich die zweitwichtigste Schwimmtechnik, die man können sollte.
Und jetzt haben Sie es eh schon gesagt, was trainiert man eigentlich beim Schwimmen? Also es ist ja angeblich einer der gesündesten Sportarten, die es gibt, oder?
Genau. Also es ist wirklich eine Sportart, wo man sehr viel im Herz-Kreislauf-Bereich machen kann, wo man wirklich auch muskulär seinen Körper sehr gut und effizient kräftigen kann. Aber der größte Nutzen für mich neben diesen Sachen ist vor allem, dass man sehr viel auch an der Flexibilität, an der Beweglichkeit trainiert. Man kommt hier wiederum in Körperpositionen, die man im Alltag nicht einnimmt. Also es ist irgendwie wirklich so ein Ganzkörper-Workout, was ich wirklich jedem und jeder Person, die irgendwie Lust hat, ins Wasser zu springen, nur empfehlen kann, dass man diese Sportart auch für sich entdeckt.
Es ist jetzt gerade im Hochsommer auch sehr attraktiv, im Freiwasser zu schwimmen. Gerade in Österreich, wir haben es schon, glaube ich, kurz anklingen lassen, es ist immer ein bisschen ein Krampf, eine freie Bahn zu finden oder eine nicht von badenden Menschen bevölkerte Bahn. Im Sommer ist das ausnahmsweise kein Problem, da hat man vielleicht Boote auf der alten Donau und irgendwelche Parasiten im Wasser. Aber macht das einen großen Unterschied, ob man jetzt auf Bahnen schwimmt oder im Freiwasser?
Ja, vor allem die Orientierung gehört da gelernt. Es ist so, dass man das richtige Orientieren in seine Gesamttechnik integrieren muss. Man muss ja ab und zu auch den Kopf anheben. Man sucht sich als geschulter Freiwasserschwimmer immer so neuralgische Punkte aus, die man dann auch anvisiert. Man kann nicht so wie in einem Chlorbecken wirklich nach unten zum Beckenboden schauen. Für viele Personen ist es auch unangenehm, wenn sie auf einmal dann einen Fisch sehen. Auch das gehört ein bisschen geschult, sodass man nicht in Panik gerät. Aber es ist einfach ein Naturereignis, sozusagen in Seen, in österreichischen Seen schwimmen zu gehen. Ja, man sollte ein paar Sachen natürlich berücksichtigen. Ich würde nie alleine im Freiwasser schwimmen. Ich würde immer eine Schwimmboje mitnehmen und vor allem einfach eben, man sollte es zuerst auch einmal ein bisschen so am Rand etwas erlernen, bevor man sich wirklich dann auch einmal vielleicht wagt, dann auch einmal eine Seeüberquerung zu machen.
Es weiß ja wirklich jede und jeder Mensch, der diesen Podcast regelmäßig hört, wie ich generell zum Thema Schlaf und zum Thema Frühaufstehen stehe. Aber es gibt wenig schönere Sachen als kurz nach Sonnenaufgang in einem stillen See schwimmen.
Das kann ich nur bestätigen.
Probiert das aus.
Das ist eine Premiere, dass ich das noch erleben
das
darf.
Das ist auch wirklich der einzige Grund, glaube ich, für den ich guten Mutes aufstehe um diese Zeit.
Jetzt angenommen, man kippt voll rein ins Schwimmen. Die meisten Menschen können trotzdem nicht dreimal in der Woche schwimmen gehen. Was wären denn gute ergänzende Sportarten zum Schwimmen?
Also ich würde immer ein gezieltes Kraft- und Stabilisationstraining empfehlen, vor allem für die Rumpfmuskulatur. Ja, es ist wirklich das Krafttraining, was ich zusätzlich empfehlen würde. Ja, also man kann natürlich auch im Ausdauerbereich auch weiterhin gerne Radfahren gehen und auch laufen gehen. Es ist nur wirklich so, dass wenn man vom Laufen kommt oder vom Radfahren kommt, man nicht glauben darf, okay, diese sogenannte Kondition, die ich vielleicht beim Radfahren und Laufen habe, habe ich dann auch beim Schwimmen. Dem ist nicht so, das gehört wirklich spezifisch dann antrainiert und trainiert. Aber es ist das Krafttraining, was ich zusätzlich empfehlen würde.
Welche Muskeln sind die Arbeit wirklich machen beim Kraulen?
Also es ist vor allem die Schultermuskulatur und die Armmuskulatur, die für den Vortrieb wichtig sind. Die Beinmuskulatur wird umso unwichtiger, je länger man schwimmt. Ja, also das sieht man dann auch beim Sprinten, wenn man dann die 50 und 100 Meter Sprinter sieht, da wurlt es wirklich hinten. Wenn man sich dann im Vergleich die Langstreckenschwimmer anschaut, da hat der Beinschlag nur jenen Effekt, dass er für die Stabilisation wichtig ist, aber weniger für den Vortrieb.
Weil das war bei mir das Erste, was quasi meine Schwägerin ausbessert hat, dass ich viel zu viel mit den Beinen gemacht habe.
Genau, weniger
ist mehr. Ist das ein Klassiker?
Ja, ist ein Klassiker.
Ist das, worauf jetzt alle achten sollten?
Absolut, ja. Und es ist eben auch so, dass man die Beinmuskulatur oder vor allem einfach auch den Beinschlag, der sollte wirklich locker passieren. Das heißt, je ungeübter man ist, desto mehr Kraft setzt man ein. Ja, deshalb merkt man das dann auch stark in den Beinen, dass der Beinschlag einem so viel Kraft kostet. Das ist deshalb, weil man einfach die Muskulatur nie wirklich locker lässt beim Beinschlag. Und das ist einfach wichtig. Bei jeder Bewegung, die man durchführt, vor allem beim Laufen, beim Radfahren, braucht man auch irgendwann mal eine Phase, wo man entspannt. Und das machen die wenigsten. Viele arbeiten auch zu stark noch aus dem Kniegelenk bei der Beinbewegung und viel zu wenig aus der Hüfte. Aber es ist wirklich vor allem die Anspannung, ja, dass man hier einfach aufpassen muss, dass man nicht permanent die Muskel unter Dauerspannung hat.
Mir geht langsam ein Licht auf.
Wenn Sie sagen, die Leute arbeiten viel aus dem Kniegelenk, soll denn das Bein abgewinkelt sein am Knie bei einem guten Beinschlag? Und wenn ja, wie viel?
Es ist leicht abgewinkelt. Man sollte sich nur bei der Bewegung und auch beim Bewegungserlernen vor allem nicht auf das Kniegelenk konzentrieren. Da sagen wir eher, bitte stell dir vor, dass du dir dein Kniegelenk einfrierst und geben eher den Hinweis, bitte aus der Hüfte die Bewegung machen, weil das, was aus dem Kniegelenk kommen soll, das kommt dann eh von selbst. Also eher mehr auf die Hüfte konzentrieren und weniger eben auf das Kniegelenk. Das, was natürlich auch ganz entscheidend ist, ist die leichte Überstreckung im Sprunggelenk, weil der Fuß ist unsere Flosse. Da sollte man auf gar keinen Fall in der aktiven Bewegung das Fußgelenk anziehen. Wenn man das auch mal im Bad ausprobieren will, hat man nämlich dann auch gleich jenen Effekt, dass man rückwärts schwimmt, ja, wenn man wirklich permanent die Fußstellung eben in einer falschen Grundstellung innehat. Also Sprunggelenk, Hüfte, Das sind so die beiden Gelenke, auf die es beim korrekten Beinschlag auch ankommt.
Also der Fuß quasi vielleicht für Leute, die sich das nicht so vorstellen können. Jetzt wird dann quasi, wie wenn ich auf Zehenspitzen stehe,
wenn ich auf,
so genau, ballerinamäßig
genau.
gestreckt. Ja.
Aber auch das gehört dann wieder gelöst, weil sonst kriegt man sehr schnell einen Krampf.
Ja, wenn wir jetzt schon so über den Fußschlag geredet haben, vielleicht auch noch über den Oberkörper kurz. Also mir ist einmal gesagt worden, es ist irgendwie so das Geheimnis, dass man, wie man die Hände eintaucht ins Wasser, ist so irgendwie das Entscheidende, oder?
Genau. Also das ist, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, oder ich sage das auch sehr gerne, wenn es um den korrekten Armzug geht, bitte gerade in der Anfangsbewegung, das nennt man sogenanntes Wasserfassen, das ist so wie im Grip aufbauen beim Reifen, darf am Anfang auf gar keinen Fall zu schnell anreißen, sondern hier versucht man eigentlich wirklich einmal einen Widerstand aufzubauen und dann erst in der zweiten Phase, in der sogenannten Druckphase, die auch vortriebswirksam ist, da wird auch die Armgeschwindigkeit dann auch leicht erhöht, aber am Anfang wirklich, wenn man mit der Armbewegung beginnt, nur nicht zu schnell beginnen, ja, sondern da eher langsamer mal beginnen und dann stetig die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, also es ist wirklich so, wie ein gutes Beispiel ist echt dieser, der Reifen, der Autoreifen auf einer Eisplatte. Wenn man hier Vollgas gibt, ja, dreht er auch durch. Auch da muss einmal sogenannter Grip aufgebaut werden und ähnlich ist es auch im Wasser.
Es gibt ja auch gewisse Hilfsmittel, mit denen man dann mehr Wasser in die Hände kriegt, eben so Paddel oder gibt es auch unterschiedlichste Sachen. Ist das wirklich notwendig im Training für Otto-Normalverbraucher, Otilia-Normalverbraucherin?
Ich würde mal sagen, wenn die Grundtechnik passt, ist es gut. Ja, vor allem Fingerpaddles auch einzusetzen, finde ich wirklich gut. Viel wichtiger wäre es, dass man ähnlich wie beim Laufen unterschiedliche Schwimmgeschwindigkeiten schwimmen kann. Auch beim Schwimmen gilt, dass man eine Belastungsmonotonie auf jeden Fall vermeiden sollte. Läufern sagt man oft, bitte nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit laufen, auch da einmal schneller laufen. Auch da ist sozusagen ein Intervalltraining ein sehr günstiges Training, um wirklich den Herz-Kreislauf, das heißt Kreislaufsystem, den Herzmuskel gut zu trainieren. Und das gilt auch für Schwimmen. Also auch beim Schwimmen sollte man nicht immer nur mit einer Einheitsgeschwindigkeit unterwegs sein. Und da macht es immer mal Sinn, an der Geschwindigkeit anzusetzen. Wie gesagt, Technik zuerst, dann Geschwindigkeit und dann einfach genau diese Hilfsmittel wie Paddles einzusetzen, weil da trainiert man einfach noch effektiver wirklich auch die Muskulatur und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt gewisse Trends, dass ja, gewisse Schwimmer gleich mit einem riesigen Rucksack voller Equipment ins Bad kommen. Das finde ich jetzt nicht notwendig. Also es reicht wirklich eine Badehaube, eine gute Schwimmbrille, das ist entscheidend. Ja, gute Schwimmbrille ist wichtig und vielleicht ein Poolboy und das ist es auch schon.
Und ich wollte jetzt gerade bei der Schwimmbrille nachfragen. Meine läuft immer an. Wie findet man eine gute? Was soll man da beachten?
Ich würde mal sagen, das muss man wirklich ausprobieren. Einfach auch die Gesichtsform, ja, ist einfach sehr unterschiedlich. Da gibt es jetzt nicht wirklich ein Modell, was allen passt. Es gibt auch hier einen gewissen Trend zur Individualisierung, wo man zuerst einen ganzen Scan durchführt, ja, und dann werden die Goggles auch an die Gesichtsform tatsächlich angepasst. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber man sollte einfach ein paar Modelle ausprobieren. Und ein Anlaufen ist nie, oder wenn Wasser reinkommt, das ist nie ein gutes Zeichen. Aber es ist oft allein, es scheitert allein, wie auch die Leute, die schwimmen, Brillen aufsetzen. Ja. Mhm. Also es gibt hier ein paar Tricks, die man beachten kann. Man muss auch damit rechnen, dass die Schwimmbrille, ja, ich würde jetzt mal sagen, nach 40 Stunden auch dann noch einmal kaputt geht und dann kann man das fast nicht vermeiden, das sogenannte Anlaufen. Manchmal hilft es auch, wenn man mit ein bisschen Speichel die Schwimmbrille zuerst innen säubert, dann läuft sie auch nicht so schnell an. Aber es ist wirklich vor allem die Passform, einfach auf die man achten muss und das gehört einfach ausprobiert.
Ich glaube, auch ein Klassiker ist, dass ja viele Leute das Bundle quasi um den Hinterkopf legen, obwohl sie eigentlich auf den Hinterkopf viel weiter oben gehört.
Genau. Ja, es ist allein wirklich, wie man die Schwimmbrille trägt, auch da, ja, kann man sich schon helfen.
Es gibt ja diese sehr verbreiteten, ich glaube, Swedish irgendwas heißen,
die
eigentlich nur gefühlt eine Kante aus Hartplastik sind, die viele wirklich gute Schwimmer tragen. Hört das irgendwann auf, weh zu tun? Und die muss man sich dann ja auch wirklich relativ fest eigentlich drauf geben, dass die schön halten.
Genau.
Ich persönlich finde das unerträglich.
Ja, aber das verstehe ich auch. Für mich ist das auch zum Beispiel ein Brillmodell, was mir niemals passen wird und auch an das ich mich niemals gewöhnen werde. Aber wenn es einem wirklich passt und es gibt viele Personen, denen einfach dieses einfachste Modell, ich glaube es kostet 2,50 Euro, passt. Aber ja, da muss einfach das Gesichtsfeld auch zu diesem Modell passen, weil sonst wird es ja, einem immer wehtun.
Und braucht es eine Badehaube?
Sehr österreichisch.
Sehr österreichisch, genau. Also allein aus hygienischen Gründen würde ich einmal sagen, ja. Und es ist einfach angenehmer, Ja, mit, auch da sollte man darauf Acht geben, dass die Badehaube nicht so eng ist, weil sonst drückt sie einfach und ja, es ist einfach unangenehm, vor allem wenn man länger schwimmt. Aber ich würde immer empfehlen, mit einer Bade- oder Schwimmhaube einfach schwimmen zu gehen.
Was ist mit Ohrstöpsel?
Personen, die empfindliche Ohren haben, denen würde ich das empfehlen. Also es gibt vor allem, wenn man auch im Freiwasser schwimmen geht. Ansonsten ist es so, wenn man aus dem Wasser manchmal steigt und man hat irgendwie das Gefühl, das Ohr ist beschlagen, muss man einfach nur für 10 Sekunden auf einem Bein hüpfen und dann kommt das, so macht es auch wieder plopp und das Wasser ist dann auch wieder draußen. Aber eben Personen mit empfindlichen Ohren würde ich empfehlen, auch mit Ohrstöpsel oder Ohrstöpsel zu tragen.
Und wenn jetzt jemand total inspiriert ist von dieser Folge, wie geht man es an?
Ich würde eben sagen, zuerst einmal an der Technik ansetzen, sich einmal das Kraul schwimmen, dass man das Kraulschwimmen wirklich technisch kann. Und das ist es. Und dann ab ins Bad oder ab ins Freiwasser. Und man wird sehen, man entdeckt hier für sich eine Sportart, die wirklich Spaß macht und die man ein Leben lang machen kann.
Was sehr menschennah ist, es ist das Wort Delfinschwimmen noch nicht gefallen. Und doch sieht man hin und wieder jemanden, der sich da durchs Wasser wühlt. Ich glaube, es kommt ja vom Rettungsschwimmen eigentlich, bilde ich mir einmal gelesen zu haben. Aber was hat Delfinschwimmen für einen Sinn, außer dass es bei Olympia eine vierte Lage gibt?
Es macht einfach Spaß. Also wirkliche Schwimmer, ja, die genießen es sehr, ja, mit der sogenannten Delfin- oder Schmetterlingtechnik einfach ja, zu schwimmen. Es schaut einfach von außen auch gut aus. Man ist schnell, wenn man jetzt im öffentlichen Bad einmal ein paar Längen Delfin schwimmt, weiß man sofort, okay, gewisse Blicke sind auf einen gerichtet. Aber ansonsten ist das wirklich eine Schwimmlage, die Spaß macht, die absolut auch ähnlich wie das Kraulschwimmen Sinn macht, die man aber auf gar keinen Fall gleich am Anfang erlernen sollte, sondern eben auch da Schritt für Schritt. Also ich würde mal sagen, Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Delfinschwimmen.
Ich erlebe es als extremes Herz-Kreislauf-Training, genau eine Länge lang nämlich. Aber ich kann es halt auch nicht.
Genau, also, das ist es.
Das ja, ist
auch, da, diese Technik hat auch richtig erlernt. Ja, und dann ist es eigentlich auch gar nicht so komplex.
Aber Sie haben jetzt noch was angesprochen, und zwar die Dreidimensionalität. Wie taucht man denn richtig? Es ist nicht tauchen mit Sauerstoff und allem, sondern
klar.
Ohne Flosse, ohne irgendwas.
Also mal das Entscheidendste wäre, dass man einen Köpfler kann. Ja, sprich, man wirklich einmal kopfüber ins Wasser eintauchen kann. So fängt für mich einmal das Tauchen an. Also das ist, wenn man das einmal beherrscht, dann hat man die Grundfertigkeit, um auch länger dann unter Wasser bleiben zu können. Es ist dann mehr eher so der sogenannte Atemreflex, der dann auch wiederum trainiert gehört. Das heißt, es darf einem einfach nicht unangenehm sein, wenn man merkt, mir geht jetzt langsam die Luft aus. Das kann man, die Apnoe-Taucher wissen, das sehr, sehr gut trainieren. Ja, nämlich, dass das einfach, ja, dass man da einfach gewisse Tricks anwenden kann, damit man eben nicht in Panik gerät. Aber Tauchen, ja, wie gesagt, fängt bei mir an, dass man eben einen Kopfsprung kann. Und ja, und dann, wenn man das beherrscht, wollen vor allem Kinder, die eine Grundfaszination mitnehmen, weil die meisten Kinder bewegen sich eben eigentlich lieber unter der Wasseroberfläche als wirklich oberhalb. Und da gibt es eine, wahrscheinlich in unserer DNA, ich weiß es nicht warum, irgendwie etwas, ja, was uns darunter zieht ins Wasser und was uns eher zum Tauchen animiert.
Ja, manche Kinder sind 30 und sitzen im Standard-Podcast-Studio gerade.
Ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal einen Köpfler ins Wasser gemacht habe. Irgendwie schade, dass man als normaler Mensch aufhört, irgendwann reinzuspringen.
Absolut.
Nein.
Also, okay. Okay, dass ich irgendwann aufgehört habe, Köpfler ins Wasser zu machen.
Ich würde sagen, das ist ähnlich wie das Kraulschwimmen. Es gibt nichts Schöneres als kopfüber, egal ob es jetzt ein See ist oder auch ein normales Pool, ins Wasser zu springen.
Bitte nur, wenn man weiß, ob es tief genug
genau.
ist, liebe Kinder.
Genau, auf jeden Fall, genau, bitte Acht geben. Ja, aber das ist irgendwie so, wenn man das macht, wirklich mir kopfüber mal ins Wasser springt und auf einmal ist es ruhig. Ja, und das ist irgendwie was, finde ich, was sehr Faszinierendes und ein Erlebnis. Und ja, ich würde empfehlen, vielleicht eben genau in diesem Podcast bitte nicht nur Kraulschwimmen erlernen, sondern auch einen Köpfler.
Ich glaube, das schreit nach einer Fortsetzungsfolge. Wie köpfle ich besser ins Wasser?
Wer eine köpfelt, muss ja auch mit Kopf unter Wasser schaffen. Und wer kraulen will, muss auch das schaffen. Gerade bei Kindern kriegt man das oft mit, dass das eine Riesenhürde ist. Ist das bei Erwachsenen auch noch ein Thema? Und wenn ja, wie kann man das niederschwellig loswerden, diese Angst?
Dass der Kopf im Wasser ist? Wirklich einmal stehend, einmal nur mal den Kopf ins Wasser eintauchen. Ja, also nicht gleich in der Bewegung, ja, sondern einfach mal sich wirklich nur auf die Atmung oder dieses Eintauchen vom Kopf einfach mal auf das konzentrieren. Den Kopf einmal ins Wasser geben, einmal, es geht hier wie gesagt sehr viel um Ruhe. Die Ruhe finden, dann einmal wirklich über Mund und Nase einmal locker ausatmen Und dann entweder den Kopf einmal anheben oder auch zur Seite drehen und locker einatmen. Aber einfach einmal nur auf diese einzelne Technik, nämlich der Atmung, weil es geht eigentlich um die Atmung, weil reflexartig will man einfach, wenn man den Kopf ins Wasser geht, als Ungeübter gleich ausatmen. Da geht es einfach wirklich mal darum, Ruhe finden, Kopf eintauchen, genießen, vielleicht dann einmal kurz ausatmen und dann wieder entspannt einatmen. Und so würde ich einmal starten.
So, und eine letzte Nischenfrage leiste ich mir jetzt noch. Es tut mir leid, Franziska.
Ich finde es voll super.
Ich hoffe, du hast nichts mehr vor heute.
Ich habe nicht gewusst, dass du so eine Leidenschaft hast für das Thema.
Mund auf, Mund zu unter Wasser.
Also wenn man nicht dazu neigt, gleich Wasser anzuziehen, kann der Mund auch gerne etwas geöffnet sein. Ansonsten würde ich einfach den Mund leicht schließen. Aber er muss natürlich allein, weil man auch über den Mund ausatmet, sollte er leicht geöffnet sein. Aber ja, nicht zu weit.
Alle Fragen beantwortet.
Ich glaube.
Ich komme gern wieder.
Ja. Klingt so, als müssten wir das machen.
Ich habe jetzt nur extrem Lust, schwimmen zu gehen.
Ja, das klingt super. Wer jetzt motiviert ist, schwimmen zu gehen, bitte abonniert uns, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, empfehlt uns gerne weiter.
Man kann zwischen den Intervallen zum Beispiel Podcast hören.
Unbedingt, beim Schwimmen vielleicht nicht unbedingt, aber geht mittlerweile auch. Wir freuen uns über eure Geschichten, wie ihr wieder zurück zum Schwimmen gefunden habt und vielleicht sogar ins Kraulen hinein an besserleben@derstandard.at, und wir freuen uns auch über weitere Themenvorschläge.
Ja, auch sonstiges Feedback immer einfach per Mail besserleben@derstandard.at. Nächste Woche geht's weiter, dann wieder im Trockenen.
Ganz genau. Christoph Dozi, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Martin Schuhuber.
Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Deine Smartwatch meint, der Feierabend beginnt mit 17 Uhr? Du triffst smartere Entscheidungen und beginnst deinen Feierabend mit einem. Denn du weißt, gute Zeiten beginnen nicht dann, wenn sie beginnen müssen, sondern mit einem. Wieselburger. Einfach gut. Seit 1770. Jetzt neu. In der 0,33 Liter Mehrwegflasche.